Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Freunde. Herzlich willkommen bei uns in der Ecclesia. Wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Ihr freut euch auch? Ja, 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 danke. Ganz toll. Hey, lasst uns mal dem großartigen Deko-Team unserer Kirche einen Applaus geben für die schöne Weihnachts- und Adventsdeko, die wir hier haben. Naomi, wup, wup. Toll gemacht. Mensch, wir gehen die Weihnachts- und die Winterzeit. Verrückte Tage, ne, in denen wir leben, findet ihr das auch? Ich will dir einen ganz freundlichen Rat geben, was auch immer da draußen politisch passiert. Guck immer mal wieder auf unsere Homepage, wie unsere Sonntage so gefeiert werden. Ja? Keiner weiß so richtig, was nächste Woche passiert oder übernächste Woche. Von daher, wenn du dir nicht sicher bist, guck einfach auf unsere Homepage. Wir geben uns Mühe, dir immer ganz rechtzeitig Bescheid zu geben, unter welchen Bedingungen wir unsere Kirche feiern, Gottesdienste feiern. Aber wir gehen in die herrliche Weihnachtszeit, genauso meins, ne? Die Glühweinzeit, die Saison ist offiziell eröffnet. Kannst also jetzt endlich Glühwein trinken und gebrannte Mandeln machen und all diese Dinge. Und wir wollen uns das als Angewohnheit machen in dieser Zeit, beziehungsweise wir haben das in den letzten Jahren auch hin und wieder getan, aber wir wollen da immer verstärkt jetzt einen Fokus drauf legen, dass wir in dieser Zeit vor Weihnachten uns gemeinsam über einen Wert unterhalten, der die Kraft hat, nicht nur dein Leben zu verändern, sondern einen unglaublich großen Unterschied in dieser Welt zu machen, und zwar Großzügigkeit. Ja, das ist, worum es gehen soll in diesen nächsten Wochen, und wir werden 3 Wochen darüber reden. Zwischendurch kommt der Johannes Schneider am 12. Dezember, das ist der Leiter unseres Verbandes, und der wird predigen. Es wird großartig werden und ich freue mich schon sehr drauf. Der erste Mittwoch jetzt wird auch großartig, will ich nochmal einladen, dazu zu kommen. Wenn du es nicht schaffst, gucken dir einfach online an. Ich möchte mit dir darüber reden, über die Kraft des Sprachengebets in deinem persönlichen Gebetsleben. Ja, von daher komm vorbei. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz toller Abend. Und ich würde jetzt auch beten, dann starten wir gleich, ja? Herr Jesus, wir preisen dich jetzt über diese Predigt. Wir preisen dich über das, was du tun wirst in unsere Herzen, in unseren Herzen und an unserem Leben. Und gib uns die Gnade, Herr, das Wort nicht nur zu hören, sondern wir wollen dein Wort tun. Danke, dass es kraftvoll ist und unser Leben verändern wird. Im Namen Jesu. Amen. So werden wir uns also in den nächsten Wochen ein bisschen über das Geld unterhalten. Ja, du sagst, hey, Grille, eigentlich, wenn ich so rausschaue, dann red mal lieber über die Endzeit und über das Mal des Tieres, ne? Piep, piep. So, ne? Aber wenn du mal so die Reden Jesu dir anschaust und so ein bisschen studierst, dann wirst du sehen, dass Jesus lebt ja auch in dieser Welt. So, ne? Da waren all diese Dinge und er kam immer wieder zurück auf dieses eine Thema, Geld. Jesus redet öfters über Geld als über Himmel und Hölle zusammen. Und die Frage ist, warum? Warum diese starke Betonung? Weißt du, Jesus war schon immer eine Sache klar. Der größte Konkurrent deines Herzens, wenn es um die Liebe deines Lebens geht, war nie der Satan. So, du hast dir ja nicht überlegt, eines Tages, Mensch, werde ich Satanist? Die wenigsten von uns wahrscheinlich, ne? Du hast nicht gedacht, so, folge ich jetzt Jesus nach oder bete ich Satan an? Feiere ich Weihnachten oder Halloween? So, ne? Das war nie wirklich der Struggle unseres Herzens. Sondern Jesus wusste schon immer, hey, der größte Konkurrent um deine Liebe, um deine Aufmerksamkeit, um deine Zeit, um deine Energie, wird dein Geld sein, wird dein Besitz sein. Die Dinge, die sich irgendwie in deinem Leben aufbauen und du willst mehr davon und du willst dein Leben damit füllen. Und deshalb redet Jesus so oft über Geld und deshalb wollen wir es auch tun. Okay, ich will euch mal einen Bibelvers zeigen, der uns so in den nächsten Wochen begleiten wird, aus dem 1. Timotheusbrief, und ich gebe dir ganz kurz ein bisschen Hintergrund. Der 1. Timotheusbrief ist ein Brief von Paulus an einen jungen Pastor namens Timotheus. Okay, und das, was wir gleich lesen, das ist eigentlich mehr an mich geschrieben als an dich. Okay, es ist ein Brief an einen Pastor einer Kirche, und Paulus ist so sein geistlicher Vater, ja, sein Mentor, der hilft ihm, diese Kirche zu gründen. Und er sagt hier zu Timotheus, hey Timotheus, Folgendes, den Reichen in deiner Kirche musst du etwas einschärfen. Er sagt, hey Timotheus, bei dir in der Kirche hängen reiche Menschen rum, okay? Und du musst immer wieder mit ihnen über etwas reden, okay? Du musst es ihnen einschärfen, betone es, rede drüber, mach es zu einer Predigtreihe, dass sie sich nichts auf ihren irdischen Besitz einbilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Er sagt, hey, rede mit deiner Kirche immer, immer wieder darüber. Sie sollen sich nichts auf ihre Kohle einbilden, sie sollen sich nicht auf das Geld verlassen, sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Okay, ganz kurz, dieser Vers ist richtig toll, weil ich weiß ganz genau, was der ein oder andere denkt. Du denkst, Grille kommt jetzt vor Weihnachten an und prügelt so lange auf mir und mein Portemonnaie rum, bis ich ein schlechtes Gewissen habe darüber, dass ich mir ein neues Auto kaufen will und dann lasse ich es doch sein und spende das Geld nach Afrika. Wäre toll, wenn das bei dir passiert. Aber dieser Vers zeigt uns, Gott hat nichts gegen deinen Besitz. Ne? Denn er ist es, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen. Gott findet das toll, wenn du tolle Sachen hast. Und er hat nichts dagegen, dass du dir schicke Klamottis kaufst und all diese Dinge. Er möchte, dass du es genießt, aber er möchte, dass du auch was anderes noch damit tust. Sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. Der Paulus sagt, Timotheus, du musst mit den Reichen darüber reden. Weil die Sache ist, die Reiche vergessen oft, dass sie nicht einfach so reich sind. Gott hat sie nicht einfach so reich gemacht, damit sie reich sind. Sondern Timotheus, die Reichen in deiner Kirche haben Auftrag. Ich habe sie reich gemacht, damit sie Gutes tun und anderen abgeben. Damit sie ein Segen sind in dieser Welt. Weil Reichtum ist ein Werkzeug, das Gott uns gibt, um zu wirken in dieser Welt. Um hineinzuwirken und einen Unterschied zu machen. Und dann heißt es weiter, in Vers 19, so werden sie wirklich reich sein. Da haben wir unseren Titel her für die Predigtreihe, wirklich reich. Und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Paulus sagt, Timotheus, rede mit deiner Kirche über ihre Kohle. Die Sache ist nun die, Reiche sind in der Regel nicht besonders gut darin, reich zu sein. Und das ist nicht meine Meinung, sondern das ist statistisch bewiesen. Okay, statistisch ist es bewiesen, dass je mehr Geld du hast, umso weniger Geld wirst du prozentual geben. Wenn du heute hier sitzt und sagst, hey, ich fange an, großzügig zu sein, um Menschen zu segnen und die Kirche zu segnen und all diese Dinge zu tun, wenn ich endlich mehr Geld habe, dann sagt uns die Statistik, dass das wahrscheinlich nicht wahr ist. Sondern je mehr Geld du verdienst, umso weniger wirst du weggeben. Die Frage ist, warum? Weil wir schlecht darin sind, reich zu sein. Wir sind schlecht darin, Geld zu besitzen. Und ich will heute mit uns genau darüber reden. Ich will mit uns darüber reden, drei Gründe, warum wir schlecht darin sind, reich zu sein und was die Bibel für eine Antwort darauf hat. Weil die Bibel zeigt uns einen neuen Weg zu leben, der kraftvoll ist und nicht nur uns segnen wird, sondern die Menschen um uns herum. Wenn du dein Gottesdienstzettel dabei hast und dir gerne ein paar Notizen machen möchtest. Das erste Problem, das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, den wir jetzt mal töten. Reiche Menschen geben nicht gerne zu, dass sie reich sind. Okay, lass mich mal ganz kurz fragen, wer ist hier reich? Ha, ich wusste das. Die wenigsten sind ehrlich und würden sagen, ich bin reich. Das ist so eine Sache. Ich habe das von zu Hause. So bei uns zu Hause, es wurde nicht über Geld geredet. So, ne? Aber man gibt halt nicht zu, dass man reich ist. Andere Sachen. Wer von euch würde jetzt zum Beispiel sagen, dass er groß ist? Er groß. Wer würde sagen, er groß? Er groß. Ja. Wer von euch würde sagen, dass er sportlich ist? Ist ja nicht schlimm. Ja. Sportlich. So, ne? Woran erkennst du einen Veganer? Er sagt es dir. Ja, sie sagen es dir. Daher weißt du, dass sie es sind. Aber weißt du, wir haben nicht so das Problem, solche Dinge zu sagen. So, ne? Ich bin groß oder so. Aber wir haben ein Problem damit zu sagen, dass wir reich sind. Und weißt du, warum das der Fall ist? Weil wir uns nicht reich fühlen. Wir fühlen uns nicht reich. Ich sage dazu gleich was. Es gab eine Umfrage, und da wurden Menschen gefragt, wie viel Geld müsstest du verdienen, um reich zu sein? Die große Menge hat geantwortet, 150.000 Euro im Jahr. Das ist stinkend reich. So würden einige sagen, ich auch. Und ich würde sagen, das ist stinkreich. So, ne? Aber wenn du jetzt losgehst und Menschen fragst, die 150.000 Euro im Jahr verdienen, ob sie reich sind, würden sie sagen, wir sind nicht reich. Ne? Ich habe total viele Rechnungen zu bezahlen, da sind total viele Dinge, die laufen, Verträge, Versicherungen und so weiter und so fort. Ich bin nicht reich. Dann haben sie Menschen gefragt, die zwischen 30.000 und 35.000 Euro im Jahr verdienen. Wie viel Geld müsstest du verdienen, um reich zu sein? Sie haben gesagt, 75.000 Euro im Jahr. Dann haben sie Menschen gefragt, die 75.000 Euro im Jahr verdienen. Seid ihr reich? Diese Menschen haben alle gesagt, wir sind nicht reich. So, ne? Dann haben sie die Abonnenten von einer Zeitschrift gefragt. Diese Zeitschrift heißt Money Magazine. Das ist eine Zeitschrift für Leute, in der Regel, solche Zeitschriften lesen Leute, die Geld haben. Die lesen über Geld. So, ne? Und die haben im Großen gefragt, hey, wie viel Geld müsstest du im Jahr verdienen, um reich zu sein? Wisst ihr, was sie gesagt haben? 5 Millionen. 5 Millionen! So, wenn du jetzt jemanden fragst, der 5 Millionen hat, bist du reich? Würde der sagen, ich bin nicht reich. Ich denke, unter dem Strich können wir Folgendes festhalten. Keiner von uns ist reich, aber jeder kennt jemanden, der reich ist. Ne? Wer von euch kennt jemanden, der reich ist? Ja, siehst du, bist du reich? Nee, keine Hand geht hoch hier. So, ne? Aber das ist so. Wenn du irgendwas zwischen 40.000 und 45.000 Tacken machst im Jahr, kombiniertes Einkommen in deinem Zuhause, dann gehörst du zu den 1% der Spitzenverdiener dieser Erde. Ich wusste, dass du so reagierst. Keiner ruft Halleluja. Ne? Preis ihm. Ich kam hier mit schlechter Laune hin. Mein Pastor hat mir erklärt, dass ich reich bin. So, ne? Warum? Weil wir uns nicht reich fühlen. Wir fühlen uns nicht reich, aber die Tatsache ist, hey, wenn du zu Hause am Wasserhahn drehst und da kommt Trinkwasser raus, geht es dir besser als die meisten. So, ne? Uns geht es so gut, wir nehmen die Brühe und kippen das in unsere Vorgärten und putzen damit unsere Autos. So, ne? Wir sind reich. Wir sind gesegnet. Amen? Ja, dazu sagt ihr Amen. Aber die Tatsache ist, wir sind reich. Und damit du dich die nächsten 3 Wochen auch ja angesprochen fühlst, musst du das jetzt gerade mal zulassen, dass du gemeint bist. Okay? Wenn Paulus sagt, hey Timotheus, erkläre den Reichen, dann meint er uns. Wir sind reich. Aber das sage ich nicht einfach nur, damit wir jetzt sagen, hey, wir sind reich, schaut mal, wie cool wir sind. Sondern du musst wissen, mit unserem Reichtum kommt ein Auftrag. In 2. Korinther 9, Vers 11 lesen wir das hier. Da heißt es, Jesus wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken. Sagt mal alle, in jeder Hinsicht. Es geht nicht nur darum, dass Jesus dich reich macht in deiner Kohle, sondern er wird dich reich machen in deiner Ehe. Er wird dich reich machen in deinen Freundschaften. Er wird dich reich machen in deiner Hoffnung. Er wird dich reich machen in deiner Liebe. So, Jesus wird dich in jeder Hinsicht reich machen. Nicht damit du einfach nur reich bist, sondern damit du jederzeit großzügig und uneigennützig geben kannst. Das ist das Ziel. Hey, ihr Reichen. Jesus hat uns nicht einfach reich gemacht, damit wir reich sind, sondern mit unserem Reichtum kommt eine Verantwortung. Jesus will, dass wir großzügig sind und uneigennützig leben. Okay, der zweite Grund, warum wir nicht besonders gut darin sind, reich zu sein, ist das hier. Reiche Menschen plagt ständige Unzufriedenheit. Und das ist ein Grund, warum wir nicht gut darin sind, reich zu sein. Wir lieben Dinge. Ich liebe coolen Kram. Wer von euch liebt das auch? So, ne? Ich mag Dinge. So, weißt du, die Sache ist nur die, du kannst halt Dinge mögen oder du kannst Hunger nach Dingen haben. Und die Statistik zeigt uns, dass Menschen, die viele Dinge besitzen, in der Regel noch mehr Dinge möchten. So, du bist hungrig nach Dingen. Und das Problem ist, dieser Hunger wird nicht gestillt durch noch mehr Dinge. Du denkst es. Du denkst, die Antwort auf deinen Hunger nach Dingen sind noch mehr Dinge. Aber das ist nicht so. Dein Hunger wird nicht gestillt durch noch mehr haben, sondern die Bibel zeigt uns eigentlich ziemlich deutlich an ganz vielen Stellen, dass je reicher du wirst, umso unglücklicher wird es. Und umso unzufriedener wirst du sein. Schau mal, wir lesen das zum Beispiel in Prediger 5. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten, Kohle wollte ich sagen, aber bestimmt beides, Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen, egal ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen Schlaf. Wenn du heute denkst, hey, wenn ich nur mehr Geld habe, dann kann ich mir mehr Dinge kaufen und wenn ich mehr Dinge habe, dann werde ich endlich glücklicher werden, dann sagt die Bibel, dass das nicht wahr ist. Dinge werden dich nicht glücklich machen. Beziehungsweise wir sehen immer wieder in der Bibel, dass Jesus über diese Dinge redet und er eigentlich sagt, hey, diese Dinge sind eigentlich wirklich ein Geist und dieser Geist kann auf deinem Leben liegen und die Tatsache ist, du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, Dingen oder mir. Entweder lebst du dein Leben und du füllst es ständig aus mit Mammon und Geld und all diesen Dingen oder du vertraust mir und lässt mich dein Herz füllen. Von daher, wir müssen das wissen, Dinge sind eine Kraft. So, und wir haben Hunger nach Dingen und ich kenne das doch auch. So, ne? Ich meine, wir sind als Reiche ja mittlerweile so super reich, dass wir Dinge upgraden. So, ne? Wir fahren mit einem perfekt funktionierenden Auto zu einem Händler und geben ihm ganz viel Geld, nur um mit einem anderen perfekt funktionierenden Auto wieder nach Hause zu fahren. So, ne? Wir Leute stehen vor dem Apple Store und warten auf das neue iPhone und übernachten dort 3 Tage, nur um während des Wartens mit ihrem perfekt funktionierenden iPhone zu twittern, dass sie auf ihr neues iPhone warten. So, ne? Einige von uns, hey, deine Klamotten haben ein eigenes Zimmer. So, und du stehst manchmal in diesem Zimmer und dir geht das wie mir heute Morgen. Ich habe nichts anzuziehen. So, ne? Ich habe manchmal einen ganzen Kleiderschrank voll nichts anzuziehen. Und so haben wir eigentlich Dinge, aber in uns ist ein Wunsch nach noch mehr Dingen. Wir haben das gerade eben gelesen. Jesus hat kein Problem damit, wenn wir Dinge haben. Er hat ein Problem damit, wenn diese Dinge uns haben. Wenn diese Dinge unser Herz besitzen. Es gibt eine kraftvolle Art und Weise, diesen Wunsch in unserem Herzen zu brechen. Erzähle ich dir gleich. Der dritte Punkt, warum wir schlecht darin sind, reich zu sein, ist das hier. Reiche haben ein falsches Sicherheitsbewusstsein. Das ist ein großes Problem. Reiche denken, sie könnten sich sicher sparen. So, ne, sie legen einen Betrag zur Seite und wenn dieser Betrag nur groß genug ist, dann habe ich genug Sicherheit. Und wir nennen das auch noch so. Ne? Wir nennen das ja auch Sicherheiten. Ich habe auf der Bank habe ich Sicherheiten. Die Sache ist nur, dass kein Geld der Welt dich bewahren wird vor allem, was da draußen los ist. Schau mal, wir lesen in Sprüche 18. Manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen wie eine hohe Mauer. Okay? Manch einer denkt, hey, wenn ich nur genug Kohle habe, dann häufe ich das auf und diese Kohle beschützt mich vor Gefahren, die von außen auf mich zukommen. Okay, wenn ich nur mehr spare, wenn mein Konto nur größer ist, dann bin ich sicher. Doch die Bibel sagt, das ist nichts als Einbildung. Mit anderen Worten, du denkst, dass es wahr, aber es ist nicht wahr. Weil Geld kann dir keine Sicherheit geben. Und ich kann dir das mal ganz kurz beweisen. Du bist da in so einem, wenn es dir so geht, du befindest dich in einem ganz, ganz gefährlichen Kreislauf. Schau mal, ich habe mal eine Frage mitgebracht. Wenn Geld dir Sicherheit gibt, wie viel würdest du brauchen? Denk mal einen Moment, denk mal kurz drüber nach. So an irgendeine Zahl. Wie viel Geld würdest du auf deinem Konto brauchen, damit du das Gefühl hast, sicher zu sein? Okay, wir denken jetzt alle an irgendeine Zahl. Aber unterm Strich ist unsere aller Antwort diese. Mehr als ich gerade habe. Ne? Und das ist das Problem. Das Problem ist, die Zahl ist größer als das, was gerade auf deinem Konto liegt. Und das wird nicht aufhören. Und deshalb sind so Reiche so schlecht darin, reich zu sein. Und deshalb geben Reiche immer weniger. Weil je mehr Geld sie haben, umso mehr bauen sie auf. In der Hoffnung, sie haben eine Mauer, die sie beschützen wird vor was auch immer da kommen wird. Und ich sage nichts gegen Sparen. Echt, wir sparen. Die Bibel sagt, wir sollen Geld zur Seite legen für unsere Kinder und Enkel. Dann gibt es so einen Bibelvers, der Elternsegen baut der Kinder Häuser und so weiter und so fort. Wir sollen Geld sparen und es ist absolut wichtig, dass du es lernst, gut mit deinem Geld umzugehen. Aber ich will dir sagen, Geld wird dich nicht beschützen. Geld hat keine Kraft. So, Geld sollte nicht dein Gott sein. Gott möchte in deinem Leben deine Sicherheit sein. Amen? Reden wir gleich noch drüber. Weil die Frage ist ja nun, wir haben diese drei Probleme. Warum sind wir so schlecht darin, reich zu sein? Und die Bibel taucht offen, sie gibt uns richtig, richtig gute Lösungen. Und das ist eine Antwort, von der ich mir wünsche, dass wir sie als Kirche in den nächsten Wochen gemeinsam entwickeln, in unserem Handeln. Okay, dass wir das leben, was wir hören, auf dieses Problem des schlechten Reichseins. Das allererste ist, ich will nicht, dass du dich schuldig fühlst, sondern ich will, dass du dankbar bist. Weißt du, ich will nicht, dass du hier sitzt und sagst, Mann, ich habe so ein schlechtes Gewissen, die Bibel sagt doch eigentlich, ich soll geben, aber ich gebe nicht. Und du kommst vor Gott und du hast so ein schlechtes Gefühl die nächsten 3 Wochen. So, ne? Das will ich nicht.
So, ich bin nicht hier weißt du, ich will nichts von dir. Ich verspreche dir das. Ich will nichts von dir. Ich will etwas für dich. Mein Wunsch als dein Pastor ist es, dich so sehr in Jesus zu verlieben. Dich so nah heranzubringen an Jesus, dass du sagst, wow, Jesus, du bist so herrlich und du bist so wunderbar. Aus Dankbarkeit will ich dir zurückgeben von dem, was du mir geschenkt hast. Weil wir haben allen Grund, dankbar zu sein. Weißt du das eigentlich? Hey, wir haben so einen Grund, dankbar zu sein, dass wir in diesem Land leben. Ist so ein Segen. Das hat keiner von uns verdient. Du konntest dir das nicht aussuchen. Du konntest dir das nicht aussuchen, dass du in Deutschland geboren bist oder wo auch immer, jedenfalls, dass du jetzt hier wohnst. Du konntest dir das nicht aussuchen, dass du in diese Familie gekommen bist, dass dein Opa Christ war, deine Oma, deine Mutter, dein irgendwer auch immer, der dich zu Jesus gebracht hat. Das sind alles Dinge, du hattest das nicht in der Hand. Jesus hat dich damit beschenkt, dass du in der großartigsten Stadt der Welt leben darfst. Das ist ein Segen, dass du in die Ekklesia kommen darfst. Was für ein Geschenk, sag mal Halleluja. Und ich will dir das so sagen. Hey, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Ey, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Immer wieder, wenn ich hierher fahre, ich nehme immer den Pauli mit morgens. Wir fahren hier zusammen her. Wir machen die Mucke richtig laut auf. Und ich danke Jesus so doll. Weißt du, dass ich hier stehe und das tue, was ich hier tue, das ist für mich unglaublich. Was Gott im letzten Jahr, in diesem Jahr in unserer Kirche getan hat, ist so großartig. So viele Menschen sind hierher gekommen und haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Wir haben so viele Geschichten von unserem Segnungsteam, wie Gott Gebete erhört. Quasi Wunder wirkt, von jetzt auf gleich ein Wunder. Wir haben so viele Geschichten, wie Jesus Leben verändert. Sonntag für Sonntag treffen Menschen Entscheidungen für Jesus. Hey Freunde, uns geht so gut. Gott hat uns so gesegnet. Wir kommen zusammen und Menschen werden berührt. Leben werden verändert. Ich kann das immer nicht glauben, weil ich kenne mich. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen. Ich kenne mich und das ist das Wunder. So, ne? Ich weiß ganz genau, was ich kann und ich weiß ganz genau, was ich nicht kann. Und alles in meinem Leben ist die Gnade Gottes. Meine Frau ist Gnade. Meine Söhne sind Wunder. So ein Geschenk. Ich bin so beschenkt von Jesus. Ich sag dir jetzt was, das darfst du aber nicht weiter sagen. Pastoren sind ein eigenartiges Völkchen. Sie sind speziell, das ist dir sicherlich schon aufgefallen. Nee, aber pass auf, kennt ihr diese Kreise, wo du nicht wirklich erzählen kannst, dass es dir eigentlich gut geht? Ein bisschen ist das so bei Pastoren manchmal. Man kommt so zusammen und dann ist so die Frage, hey, wie geht's dir? Ja. Wir schleppen uns so durch. So ist dann in der Regel ist das so. Ne? Oh, es ist schon anstrengend seit Jahren. Und ja, und wir sind herausgefordert. Aber der Herr ist gut. Aber der Herr ist gut und der Herr ist mit uns. Amen, Bruder, machst du denn so? Und dann werde ich gefragt, Krille, wie geht's dir so? Ne? Dann sage ich, ja, uns geht's gut. Weißt du, ich sage, für uns geht's gut. Aber was ich eigentlich sagen würde, ist, hey, uns geht's hervorragend. Ich kann das gar nicht glauben, wie gut es uns geht. Wie gesegnet wir sind. Ey, wisst ihr, dass 22 Leute bei Next Steps Schritt 1 waren? 22 Leute, die sagen, hey, die Ekklesia, ich überlege, ob das mein geistliches Zuhause wird. So viele Leute kommen an, heute Schritt 4, die Teams werden voll. Ich kann das gar nicht fassen. Gott segnet uns als Kirche. Weißt du, und mein Herz ist so dankbar. Ich könnte heulen den ganzen Tag, wenn ich darüber nachdenke, wie gesegnet ich bin. Und ich sage, Gott, ich will aus Dankbarkeit Menschen an diesem Segen in meinem Leben teilhaben lassen. Ich will das verbreiten. Ich will diesen Segen nicht bunkern, sonst fängt er an zu schimmeln. Sondern ich will jemand sein, der anfängt, Segen zu verteilen und Menschen zu lieben und großzügig zu sein. Gott, du hast mich so reich gemacht. Hier ist mein ganzes Leben. Ich habe das alles nicht verdient. Ich habe das alles nicht verdient. Ich kenne mich. So, das ist Gott, der mich segnet. Und das ist Gott, der dich segnet. So, und einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Mach, was du willst. Wisst ihr, das Volk Israel ist ja aus Ägypten rausgekommen. Diese Plagen, kennst du. Und dann sind sie, die haben Ägypten verlassen mit einem Haufen Tonnen voller Gold. Okay, die wurden richtig heftig gesegnet. Die haben quasi den Ägyptern ihre ganze Kohle weggenommen und sind ab in die Wüste marschiert und sind absolut gesegnetes Volk. Und sie haben dieses Land eingenommen und haben diese Kriege gekämpft und waren sehr, sehr gesegnet. Dann kam der erste König, hat nicht so gut funktioniert. Dann kam König David. Okay, sie haben diese ganzen Kämpfe gekämpft, es war Frieden drumherum. Und dann kam König David auf die Idee und sagte, Herr Gott, ich bin dir so dankbar für alles, was du in meinem Leben getan hast. Unnormal. Es ist unnormal, wie du mich gesegnet hast. Ich will deinem Namen ein Haus bauen. Und dann sagt David, hey, Und wir wollen das als ganzes Volk tun. Und er geht nicht hin und sammelt eine Kollekte, sondern er stellt sich vor dem Volk hin und er gibt die größte Spende, die jemals gegeben wurde. Wenn du das in deiner Bibel nachliest und umrechnest, er hat 110 Tonnen Gold gespendet aus seinem eigenen Besitz, okay, für den Tempel. Und das ganze Volk sieht die Großzügigkeit ihres Königs. So, ne? Und sie kommen alle und sie fangen an, freigebig zu geben, weil sie erkennen, boah, Gott hat uns so gesegnet als ganzes Volk. Und sie schleppen ihren ganzen Besitz zum Tempel. Okay, und während das passiert, fängt David an zu reden. 1. Chronik 29. Und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und David sprach, gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königtum. Das sagt der König. Und er sagt, Gott, du bist König. Und du bist über alles erhaben als das Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke. Und in deiner Hand liegt es, einen jeden Großen stark zu machen. Doch nun, unser Gott, wir preisen dich und loben deinen herrlichen Namen. Wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Hey, das ist so eine Hammer-Einstellung, die ich mir so wünsche für unsere Kirche. Dass wir uns allen bewusst sind, hey, alles, was wir haben, kommt von Gott. Weißt du, und wenn wir Gott geben, dann können wir ihm höchstens zurückgeben. Pass auf, dieser Punkt hier ist so wichtig. Dankbarkeit macht uns großzügig. Das wird in deinem Leben passieren. Und das ist die einzige Herzenseinstellung, die vor Gott wirklich Anerkennung findet, wenn du mit einem dankbaren, fröhlichen Herzen ihm gibst. Und diese Dankbarkeit wird dich großzügig machen. Deshalb ist es niemals mein Job, hier vorne zu stehen und irgendwie Geld von dir zu wollen. Hast du auch noch nie gehört. So einmal habe ich es gemacht, aber das Geld haben wir weggegeben. So, ne? Ich werde niemals hier vorne stehen und sagen, hey, gib mir dein Geld. Sondern ich glaube, es ist viel besser, ich verliebe dich in Gott. Ich bringe dich ans Herz Jesu. Und wenn du in seinem Herzen bist, wirst du immer mehr verwandelt in seinen Charakter hinein. Und wir haben so einen großzügigen Gott. Hey, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gibt. Im Neuen Testament lesen wir 500 Mal vom Beten, 2000 Mal vom Geben. Weil das ist Gottes Charakter. Gott gibt und gibt und gibt und wir dürfen uns anstecken lassen von seinem Charakter und großzügig sein. Und diese Großzügigkeit wird diese Welt verändern. Schaut mal, 2. Korinther 8. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Und das ist so ein Vorbild für uns. Jesus verließ den Himmel, den reichsten Ort der Welt. Der Welt. Ist nicht richtig. Den Himmel. So, ne? Um arm zu werden, damit viele reich werden. Und das ist, wie wir leben dürfen. So, ne? Wir dürfen uns selbst aufgeben. Wir dürfen uns selbst zurückstellen. Wir dürfen selbst andere zur Priorität machen und viele reich machen durch den Reichtum, den Gott uns geschenkt hat. So. Was können wir tun gegen unsere Unzufriedenheit im Herzen? Gegen diesen Hunger, mehr Dinge haben zu wollen. Der nächste Punkt ist, ich mache Großzügigkeit zur Priorität. Pass auf, wenn in dir ein Hunger danach ist, mehr Dinge haben zu wollen und Geld ausgeben zu wollen, dann sage ich dir, es gibt einen Weg, diese Sache zu brechen. Es gibt eine Art und Weise, den Einfluss von Mammon über dein Leben kaputt zu machen. Und es führt kein anderer Weg, es gibt nur diesen einen Weg. Du musst geben. Okay? Geben ist die Heilung von unserem selbstzentrierten Nehmen. Immer ständig aufnehmen, immer mehr haben. Die einzige Sache, wie du da rauskommst, ist, du musst geben. Deshalb hat Gott den Zehnten eingeführt. Okay? Ein Prinzip aus der Bibel, wo es heißt, dass wir 10% von unserem Einkommen zurückgeben sollen ins Reich Gottes. Nicht etwa, weil Gott irgendwie Geld brauchen würde, sondern um unser Herz zu prüfen. Er möchte diesen Einfluss und diese Macht des Geldes kaputt machen und schauen, was ist die Priorität deines Herzens. Okay, bist du bereit, mich an die erste Stelle zu stellen?
bevor du all diese Dinge kaufst, so, ne, bevor du in deinen Urlaub buchst und planst, bevor du dein Weihnachtsgeld für das 40. ferngesteuerte Auto deines Sohnes auf den Kopf klopfst, so, ne, kauf ihm den Kram, er wird eh nur mit der Packung spielen, so, ne, bevor du irgendwas tust, so, ne, frag Gott, hey, bist du bereit, mir zuerst zu geben? Und wenn du das tust, dann bricht das die Macht des Geldes über deinem Leben. Wisst ihr, bei dem Zehnten geht es weniger um den Prozentsatz, als vielmehr um den Zeitpunkt, wann du gibst. Gott will schauen, hey, wann komme ich in deinem Herzen vor? Jesus sagt das hier. Er sagt, wo dein Reichtum ist, da wird doch dein Herz sein. Weißt du, dass Jesus eine ganz einfache Art und Weise hat, um in unser Herz zu schauen? Der Vers ist richtig krass, weil Jesus sagt, hey, ich weiß, wo dein Herz ist. Okay, nicht indem ich dir bei deinem Lobpreis zuhöre, in deinem Gebetsleben gut und aufmerksam bin, so nicht indem ich deine Worte höre, sondern ich schaue einen Ort an, der nur dir bekannt ist, nämlich dein Konto. So, ne? Und ich sehe, wo dein Reichtum ist, dort wird immer dein Herz sein. Und die Frage ist ja, wo möchtest du dein Herz haben? Okay, wo soll dein Herz sein? Willst du dein Herz in deinem Haus haben? Willst du dein Herz in deinem Auto haben? Willst du dein Herz in deinem Hobby haben? Und ich glaube, keiner von uns würde sagen, ja, da will ich mein Herz haben. Sondern wir wollen unser Herz bei Gott haben. Wir wollen das leben, was Jesus gesagt hat. Hey, das Größte ist, liebe Gott und liebe Menschen. Wir wollen Gott lieben und Menschen lieben. Und Jesus sagt, es ist ganz einfach. Du kannst dein Herz steuern. Okay? Du kannst es lenken, wohin es geht. Wie lenke ich mein Herz? Wo dein Reichtum ist, dort wird dein Herz sein. Und das ist voll kraftvoll. Das ist eine gute Nachricht. Dieser Satz soll dich nicht verdammen oder anklagen. Dieser Satz soll dich beleben und glücklich machen, weil die Bibel uns erzählt, hey, wenn du anfängst, ins Reich Gottes zu investieren mit deinen Finanzen, wird dein Herz ins Reich Gottes fließen. Und dein Herz wird da sein. Wenn du anfängst, Menschen großzügig zu beschenken, wenn du anfängst, Leuten abzugeben von deinem Reichtum, dann wird dein Herz bei Menschen sein. Jesus sagt das, wo dein Reichtum ist, dort finden wir dein Herz wieder. Deshalb dieser Punkt. Unser Herz folgt unserer Großzügigkeit. Unser Herz folgt unserer Großzügigkeit. Und das ist, was Gott durch den Zehnten überprüft. Weißt du, der Zehnte ist einfach dieser Moment, wo er schaut, hey, wo ist dein Schatz? Und wo wird deine Liebe sein? Von daher mache ich dir so Mut. Also wieder, du musst mir das einfach glauben, auch wenn ich irgendwie wahrscheinlich der Falsche bin, das zu sagen. Aber ich will nichts von dir. Ja, ich will etwas für dich. Ich will etwas für dich. Finde diesen Ort, wo du sagst, das ist meine Kirche. Das muss auch nicht die Ekklesia sein. Sondern die Bibel sagt, bring deinen Zehnten in den Tempel. Bring deinen Zehnten in den Kornspeicher. So, ne? Und Gott sagt, prüfe mich, ob ich nicht die Schleusen des Himmels über dir öffne. Nicht, weil er dein Geld braucht, sondern weil es sein Herz zeigt. Und dann investiere in diese Kirche. Finde eine Kirche, wo du sagst, hey, ich glaube an die Vision. Ich glaube an die Mission. Und ich investiere. Und Gott sagt, prüfe mich darin. Schau mal, was wir lesen. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, überhaupt habe ich euch in meiner Lebensführung gezeigt, dass wir hart arbeiten müssen, um auch den Bedürftigen etwas abgeben zu können. Wir sollen uns immer an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Okay, wir sollen uns immer an das erinnern. Das ist ein heftiger Satz. Wir sollen uns immer erinnern. Wir sollen uns immer erinnern. Immer wieder darüber nachdenken. Immer wieder daran denken. Von ihm stammt nämlich das Wort, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Wir sollen uns immer daran erinnern. Hey, ihr Reichen, auf dem Segen liegt mehr, auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen. Fang an so zu leben und du wirst Segen erfahren. Und das Dritte, und ist der letzte Punkt, ich will meine Hoffnung auf Gott setzen. Ich liebe diesen Vers aus den Sprüchen, wir wollen ihn jetzt lesen und dann werde ich gleich mit uns beten. Da heißt es in Sprüche 30, bewahre mich davor, zu lügen und zu betrügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche. Hey Gott, wenn ich zu viel besitze, dann habe ich irgendwie nicht, dass ich am Ende denke, dass da diese Mauer ist, die mich beschützt. Gott, wenn ich zu viel besitze, dann bin ich zu unabhängig.
Gott, dann, wenn ich wirklich glaube, ich habe das alles erreicht mit meiner Ausbildung, mit meinem Gutsein in der Schule, ich habe irgendwas davon verdient, Gott, bitte bewahre mich davor, reich zu werden. Nachher frage ich, wer ist schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Und ich will dir so sagen, es macht keinen Sinn, deine Hoffnung auf die Versorgung zu setzen. Echt, es macht keinen Sinn, an Geld zu hängen. Sondern vertraue dem Versorger. Schau mal, ich vertraue dem Versorger und nicht der Versorgung. Vertraue nicht der Versorgung. Geld ist einfach nur eine Versorgung. Geld ist ein Werkzeug. Setz dein Vertrauen nicht darauf, sondern vertraue dem, der dir diese Dinge gegeben hat. Und ich will dir das heute so zusprechen. Wir haben als Kirche in den letzten Wochen so viele kraftvolle Zeugnisse erlebt, wie Menschen finanzielle Wunder erlebt haben. Gott wird dich versorgen. Vertraue nicht Geld, vertraue nicht der Versorgung. Vertraue Gott. Du bist sein Kind. Ich verspreche dir, er wird sich kümmern. Vertraue dem Versorger. Vertraue Gott von ganzem Herzen. Und wir wollen jetzt zusammen beten und ich will das so über deinem Leben aussprechen, dass du so, ja, dass dieses Wort Frucht bringt und du das erlebst in den nächsten 3 Wochen, dass, wo du dich von Gottes Großzügigkeit anstecken lässt, dass du einen Unterschied machst in diese Welt hinein. Wie dein Leben sich verändert, aber das Leben von anderen sich verändert, weil du anfängst, diese Dinge und dieses Geld als Werkzeug zu sehen, das Gott dir in die Hand gedrückt hat, um Menschen zu segnen, einen Unterschied zu machen. Komm, wir nehmen mal eine Haltung des Gebets ein, vielleicht wird es die Augen zu machen. Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort und für deine, ja, dass du uns so ermahnst heute, Herr. Wir sind jetzt gerade auch vor Weihnachten, es dreht sich so viel um Dinge, Jesus. Und der Fokus ist so leicht wegzunehmen von dir und es ist so leicht, Herr Jesus, irgendwie Sicherheit in Geld zu finden. Aber wir wollen das gemeinsam dir als Kirche sagen, Vater, wir vertrauen dir. Du bist alles, was wir brauchen. Herr, und wenn wir irgendwann nackt dastehen und nichts mehr auf dem Konto haben und all diese Dinge flöten gehen, aber wir dich haben, dann sind wir die reichsten Menschen der Welt. Du bist alles, was wir zum Leben brauchen, Jesus. Wir werden nicht unser Herz an unser Geld hängen, sondern wir hängen unsere Herzen an dich, Herr. Und so bete ich, Vater, dass du uns allen nun zeigst in unserem Herzen, was wir tun sollen. Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst, wie diese Predigt nun umgesetzt werden muss in unserem Leben. Vater im Himmel, ich bete, dass wir als Kirche so großzügig sind, dass wir bekannt werden für unsere Großzügigkeit, dass wir einfach freigebig sind und Menschen Anteil haben lassen an den Segen, den du auf unser Leben gepackt hast. Vater, und dass diese Welt verändert und dass einen Unterschied macht in ganz, ganz vielen Leben. Vater, und ich will so dich bitten, dass wenn Leute hier sind heute, die finanzielles Wunder brauchen, Vater, dass du wirklich das schenkst. Herr, schenk es, sprich zu anderen Leuten aus dieser Kirche. Vater, lass uns aneinander denken. Lass uns Teil des Wunders sein. Ich bete, Vater, dass keiner sich Sorgen macht bezüglich des Geldes, weil du bist der Gott, der uns mit allem über die Maßen versorgen wird. Und so bete ich, Herr, dass neue Hoffnung kommt und eine neue Zuversicht, ein neuer Glaube, Herr, dass du ausführen wirst. Und ich bete, so dass Wunder freigesetzt werden in den nächsten 3, 4 Wochen in unserer Kirche. Dass wir das gemeinsam erleben, Herr, dass du dich nicht lumpen lässt. Sondern auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen. Und vielleicht sind hier heute Morgen Leute, du sagst, hey, das stimmt, ich habe meine Hoffnung irgendwie weggenommen von Gott. Ich vertraue Gott in meinem Leben nicht. Ich vertraue anderen Dingen. Muss ja nicht mal das Geld sein. Vielleicht sagst du, hey, ich vertraue meiner Karriere, meinem Job, ich vertraue meinem Partner. Aber Gott ist nicht so der Fels, der Grund meines Vertrauens. Und du merkst, dass Gott dich heute einlädt, zurückzukommen. Dann will ich dir das so sagen, hey, komm, bete zu ihm. Lad ihn neu ein, der Herr deines Lebens zu sein. Es ist völlig egal, was gestern war. Es ist völlig egal, wie deine Woche ausgesehen hat. Heute kannst du ins Reine kommen mit Gott und neu starten. Gott ist ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, der 500. Chance. Und du solltest sie heute ergreifen, dass du heute sagst, Gott, ich lebe neu für dich. Ich lebe neu entschieden für dich in dieser verrückten Welt und halte mich an dir fest. Und vertraue dir für mein Leben. Und wenn das dein Wunsch ist, dann bete jetzt mit mir. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und mache mein Herz weit und lade dich ein, fülle mich aus, erfülle mich mit deiner Gegenwart, vergib mir meine Sünden, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit ich meine Sünden nicht wieder mit rausnehmen muss, sondern ich bringe sie jetzt an dein Kreuz. All die Dinge, die passiert sind, heute, gestern, vergangene Woche, in diesem Jahr, in meinem Leben, ich bringe sie dir. Und ich danke dir, dass du mir vergibst. Danke, dass du mein Herz weiß machst und ich dein Kind bin und ich empfange deine Nähe und deine Liebe und deinen Frieden. Ich vertraue dir mit meinem Leben. Sei mein Gott. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen Applaus für alles, was er in unserem Leben tut.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.